SWR aktuell. Kontext.
Krieg und Profit. Alles wird teurer. Lebensmittel, Rohstoffe, Energie. Gleichzeitig wird mehr Geld für die Rüstung ausgegeben. Der Krieg in der Ukraine stellt nicht nur eine humanitäre Katastrophe dar, er bringt auch Wirtschafts- und Sozialsysteme ins Wanken. Gleichzeitig sorgt er aber dafür, dass an anderer Stelle Profit gemacht wird. Das wollen wir heute untersuchen. Am Mikrofon ist Josef Karcher. Die weltweiten Militärausgaben im vergangenen Jahr stiegen erstmals über die Marke von 2 Billionen Dollar. Am stärksten haben die USA, China, Indien, Großbritannien und Russland aufgerüstet. Durch den Ukraine-Krieg wird sich dieser Trend noch verstärken. Staaten stecken hohe Summen in die Rüstung, auch in die Forschung. Es geht um Cyberwaffen, künstliche Intelligenz und um Hyperschalltechnologie. Alexandra Marksteiner ist Analystin beim Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI.
Wer daran beteiligt ist, das sind immer noch die traditionellen Rüstungsfirmen, die jetzt auch kleinere Tech-Firmen aufkaufen, um so deren Portfolio zu erweitern. Aber es sind auch die Tech-Giganten im Silicon Valley, die da mithelfen. Also sprich Google, IBM, Amazon und Microsoft.
Die Militärtechnik der Zukunft, Rüstungs- und High-Tech-Konzerne tun sich zusammen. Sie wittern auch das finanzielle Potenzial, das darin steckt. Auch Deutschland rüstet auf. Das Sondervermögen Bundeswehr hat einen Gesamtumfang von 100 Milliarden Euro. Der Bundestag wird es bald beschließen. Ampelkoalition und Unionsparteien verhandeln noch über Detailfragen, weil es auch einer Grundgesetzänderung bedarf. Aufträge für Firmen zeichnen sich freilich schon ab. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn hat sich bei uns im Südwesten umgehört.
Das Sondervermögen sei eine gute Nachricht, sagt der oberste Branchenvertreter Hans-Christoph Atzpodin vom Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Aber
das ist jetzt nicht so, dass da plötzlich irgendwelches Manna vom Himmel regnet, sondern das ist eigentlich ein strammes Arbeitsprogramm, was man auch erstmal umsetzen muss. Und es ist eigentlich mindestens so viel Verpflichtung wie auch Chance.
Für wen genau? Das ist gar nicht so einfach zu greifen. Was das Militär braucht, gibt es nicht nur bei reinen Rüstungsfirmen. Beispielsweise baut Daimler Truck im Werk Wörth-geländegängige Fahrzeuge. Die passen fürs Rote Kreuz genauso wie fürs Militär. Und nicht jede Firma will Auskunft geben. Der Friedensforscher Andreas Seifert von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen beobachtet die Branche seit Jahren.
Baden-Württemberg ist ja einer der großen Schwerpunkte der Rüstungsindustrie in Deutschland. Es gibt über 70 Standorte mit großen Firmen. Rheinland-Pfalz ist da wesentlich dünner besiedelt, wenn man das so will. Aber insgesamt kann man natürlich sagen, klar, diejenigen, die im Rüstungsgeschäft sind, haben sich im ersten Moment schon mal gefreut.
Aufgelistet sind die Firmen im Rüstungsatlas der Beobachtungsstelle. Andreas Seifert geht davon aus, dass nicht alle auf Aufträge hoffen können.
Die einen werden wahrscheinlich gar nicht so sehr davon profitieren, sage ich einfach mal. So ein Kleinwaffenhersteller wie Heckler & Koch wird keine größeren Aufträge bekommen, aber er wird wahrscheinlich die Aufträge, die er hat, wenigstens sicher abgesichert haben. Es wird auf alle Fälle stärker in neue Technologien gehen. Also jemand wie Diehl, der mit KI arbeitet, oder Thales, werden zukünftig vielleicht viel eher Sachen bekommen, als diejenigen, die einfach nur schlicht und ergreifend Panzerbauer sind und Metall verarbeiten.
Heckler & Koch aus Oberndorf am Neckar sieht sich in der Tat nicht unter den ersten Adressaten. Das Sondervermögen ziele mehr auf andere Produkte als Handfeuerwaffen, die aus dem laufenden Etat finanzierbar seien. Trotzdem verändert sich einiges für die Firma, erklärt Unternehmenssprecher Marco Seliger. Und zwar schon seit 2014, dem Jahr der Krim-Annexion.
Seitdem merken wir bei Heckler & Koch, dass der Bedarf an Waffen in den NATO-Mitgliedstaaten signifikant gestiegen ist. Und das, was jetzt passiert, das beobachten wir schon seit einigen Jahren, mehr in Ländern entlang der Peripherie Russlands und der Ukraine und jetzt auch in Deutschland. Man merkt, man braucht eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie.
Heckler & Koch hat zuletzt den Gewinn deutlich gesteigert, in die Produktion investiert und neue Mitarbeiter eingestellt. Das, was Unternehmenssprecher Seliger da beschreibt, dieser Imagewandel, den bemerkt die Firma auf mehreren Ebenen.
Es gab in der Vergangenheit ja auch immer wieder Banken und Kreditinstitute, die nicht mit der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten wollten. Wir merken, dass das Interesse von Banken und Kreditinstituten mit einem Unternehmen wie unserem zusammenzuarbeiten ein ganz anderes ist, als es vor dem 24. Februar der Fall war.
Branchenverbandschef Hans-Christoph Atzbodin geht davon aus, dass etliche Aufträge ins Ausland gehen, Beispiel Kampfflugzeuge. Aber parallel brauche die Bundeswehr vieles auch sofort. Ersatzteile oder Munition.
Sehr viele Dinge, die ad hoc machbar sind. Dort hat es auch sehr, sehr viel Initiativen und Ideen der Industrie gegeben, die jetzt, wie man hört, auch zu einer langen Bestellpipeline zusammengefügt worden sind. Und jetzt müssen wir warten, dass der Haushalt dafür freigegeben wird.
Viele Firmen haben Vorschläge an Bundeswehr und Verteidigungsministerium geschickt. Etwa Rheinmetall, in Baden-Württemberg unter anderem mit einem Munitionswerk in Neuenburg präsent. Und der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt mit Standorten etwa in Ulm, Oberkochen und Immenstadt. Ein Unternehmenssprecher schreibt uns, Hensoldt verfüge über Schlüsseltechnologien. Zusätzliche Aufträge könnten durchaus zu Neueinstellungen führen. Für Friedensforscher Andreas Seifert steht hinter dem Punkt Arbeitsplätze allerdings ein Fragezeichen.
Einen ganzen Bereich an Zuwachs wird man sicherlich dadurch finden, dass diese größeren Unternehmen, dazu gehört zum Beispiel auch Airbus, da wird auch Hensoldt mit reinfallen, wo der Bund ja auch mit sehr viel Geld beteiligt ist, dass die ausbauen, aber sie bauen nicht dadurch auf, dass sie primär selbst Personal rekrutieren, sondern dass sie sich kleine Unternehmen, die für sie technologische Nischen bedienen, aufkaufen werden. Ob da wirklich jetzt ganz viel qualifizierte Arbeitsplätze schnell neu und zusätzlich entstehen, ist gar nicht gesichert.
Viele Fragen zu dem Sondervermögen sind noch offen. Das beschäftigt auch die Gewerkschaft IG Metall, die Aufträge auch für baden-württembergische Firmen erwartet. Bezirksleiter Roman Zitzelsberger.
Die Ausrüstungsmängel, die seit Jahren bekannt sind, beheben zu wollen, wie das innerhalb dieser kurzen Zeit, die man sich da vielleicht auch vorstellt, passieren soll, das ist nur einigermaßen schleierhaft. Und ich sehe jetzt momentan da kein Hurra-Schrei von irgendjemand, außer vielleicht von den Aktienbesitzern diversen Rüstungsunternehmen, als dass man da sagen kann, jetzt wird alles gut.
SWR aktuell Kontext. Im Beitrag eben ist ein Name gefallen, Rheinmetall, eine der führenden deutschen Rüstungsfirmen. Viktor Goitka beobachtet das Börsengeschehen in Frankfurt am Main und kennt das Unternehmen. Herr Goitka, Rheinmetall ist ja zweierlei, weiß ich, ein Automobilzulieferer und eben ein Rüstungskonzern. Wie ist das Unternehmen denn insgesamt organisiert? Wie sind da die Strukturen?
Naja, Rheinmetall ist, Sie haben es gesagt, letztlich schon ein Rüstungshersteller. Man hat auch noch diese kleinere Autozulieferersparte, aber das ist inzwischen mehr so ein Seitengeschäft. Das hat in früheren Jahren mal rund die Hälfte tatsächlich des Umsatzes ausgemacht. Das ist aber deutlich geschrumpft. Man muss sagen, Rheinmetall 25.000 Mitarbeiter, Kunden in fast 140 Staaten weltweit. Und hier in Deutschland, wenn man da schaut, da hat man viele Standorte tatsächlich in NRW, um Bremen, aber eben auch in Süddeutschland. Und das sind teilweise eben wirklich Rheinmetallfirmen, teilweise aber auch kleinere Firmen, Autozulieferer, die man im Laufe der Geschichte mal zugekauft hat.
Mhm. Uns interessiert jetzt die sogenannte Sicherheits- oder Verteidigungssparte von Rheinmetall. Was sind deren Kernprodukte? Panzer und mehr sozusagen.
Ja, in der Tat. Die Rüstungsunternehmen nennen das dann immer gerne, sagen immer gerne von sich, wir sind eigentlich Technologieunternehmen. Das klingt dann gleich ein bisschen besser, als zu sagen, man ist ein Rüstungsunternehmen. Aber man ist natürlich das. Man macht Produkte vor allen Dingen für das Heer, also weniger für die Marine, weniger für die Luftstreitkräfte, sondern das Heer ist der Schwerpunkt der Tätigkeit von Rheinmetall. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum jetzt an der Börse so viel mit Rheinmetall, auch vor dem Hintergrund eben des Ukraine-Krieges, spekuliert wird, so sehr das Leid der Menschen in der Ukraine natürlich auch da ist. Weil bei Rheinmetall, da geht es natürlich eben hauptsächlich um Waffensysteme im Feld. Und das ist vermutlich auch das, was die Politiker, die Militärs, die sich jetzt Gedanken machen, eben auch anfordern werden in den kommenden Monaten.
Wie steht denn Rheinmetall da, wenn man die reinen Zahlen betrachtet, Umsätze, Gewinne?
Ja, 6 Milliarden Euro Umsatz, davon blieben im vergangenen Jahr 330 Millionen als Gewinn hängen. Und das Unternehmen geht davon aus, wenn man auch beim Umsatz bleibt, dass der Umsatz dieses Jahr um 10-20% steigen dürfte. Und da sind explizit also alles, was jetzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges an Käufen, Plänen schon angekündigt wurde, in diesen Rechnungen schon mit drin. Das ist eine deutliche Steigerung, 10-20% mehr Umsatz. Aber es ist natürlich auch kein verdoppelter Umsatz, also das ist schon interessant. Man muss auch sagen, Rheinmetall, der Chef Armin Papperger, der war eben auch einer, der ja ganz schnell öffentlichkeitswirksam sich hingestellt hat und gesagt hat, was er alles liefern kann. Panzer, Lastwagen, Munition. Und deswegen will man jetzt, weil man eben auch mit einem Bestellungsansturm quasi rechnet, jetzt 1.500 bis 3.000 neue Stellen auf der ganzen Welt schaffen.
Auf der ganzen Welt, sagen Sie, Rüstungsgüter sind ja Produkte für den Weltmarkt. Da herrschen Konkurrenz und auch Wettbewerb. Wie lässt sich Rheinmetall hier einordnen?
Rheinmetall ist sicherlich jetzt kein Platzhirsch in der Branche. Das sind vor allen Dingen US-Unternehmen. Das sind inzwischen aber auch immer mehr chinesische Unternehmen, die tatsächlich in den Listen der größten Rüstungsunternehmen vermerklich aufholen. Man muss schon sagen, das ist global gesehen jetzt einer, der nicht in den Top Ten mit drin ist. Er ist aber in Deutschland natürlich sicherlich mit dem deutsch-französischen Airbus-Konzern zusammen einer der wichtigsten Rüstungshersteller.
Rheinmetall firmiert ja als Aktiengesellschaft. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt. Wer hat denn hier Anteile und wie hat sich der Aktienkurs in den letzten Monaten denn entwickelt?
Die großen Anteilseigner, das sind eigentlich die großen Fondsgesellschaften, also BlackRock, der norwegische Staatsfonds, die US-Gesellschaft Fidelity, die sind alle so mit 3, 4, 5% an Rheinmetall beteiligt, aber zum Beispiel auch die Sparkassenfondsgesellschaft Deka, in manchen deren Fonds liegen eben offenbar auch Rheinmetall-Aktien, die haben rund 1% an Rheinmetall. Wenn wir auf den Kursverlauf der Aktie schauen, das ist natürlich vor dem Hintergrund der Ukraine für viele Anleger auch auffällig gewesen. Jahresbeginn, da standen die Aktien bei 85 Euro, ja, und dann sind sie mal eben im Verlauf eben um 100 Euro nach oben geklettert.
So viel zu Rheinmetall, so viel zum Thema Rüstung. Es gibt noch andere, die wegen des Krieges direkt oder auch indirekt verdienen. Dass beispielsweise Russland und die Ukraine als große Exporteure von Düngemitteln ausfallen, das hat große Auswirkungen auf den Weltmarkt bis hin zur Nahrungsmittelversorgung. Wir wollen deshalb ein weiteres deutsches Unternehmen in den Blick nehmen. K+S. Es gehört mit rund 10.000 Beschäftigten zur internationalen Elite der Anbieter von Kali- und magnesiumhaltigen Produkten für Landwirtschaft und Industrie. Herr Goitka, früher hieß K+S noch Kali und Salz und gehörte zum BASF-Konzern. Wie sieht das denn heute aus? Wie ist das Unternehmen aufgebaut?
Damals war es so, dass zu Zeiten der Deutschland AG in den 70ern, 80ern, 90ern sich viele Unternehmen gegenseitig aneinander beteiligt haben. In diesem Zuge auch BASF eben an K+S. Das ist heute nicht mehr so. Heute sind alle Aktien im sogenannten Streubesitz. Das heißt, die gehören wahlweise rund zur Hälfte privaten Anlegern, rund zur Hälfte aber zum Beispiel auch Fondsgesellschaften und Großanlegern. Das hat sich eindeutig geändert. Und wenn wir jetzt auf die Produkte schauen, die sind immer noch, wie Sie sagen, Kali und Salz. Also mit dem Kali, da kann man zum Beispiel düngen. Und die Salze, die lassen sich jetzt nicht nur verspeisen zum Kochen, sondern die kann man zum Beispiel auch in der Industrie anwenden. Da gibt es zum Beispiel Salze, die fertigen, um mal ein Beispiel zu nennen, mit denen die Farbe besser haften soll an Textilstoffen, wenn die eben gefärbt werden.
Wie sieht es denn im internationalen Vergleich aus? Wie hält K+S damit?
Da gibt es doch deutliche Konkurrenz, gerade im Kali-Bereich. Da sind die großen Platzhirsche eigentlich in Russland. Da gibt es jetzt natürlich Sanktionsthematiken, wo man noch nicht ganz weiß, wie sich das auswirkt. Auf der anderen Seite andere große Kali- und Salzhersteller in Kanada, in den USA. Das sind eigentlich die, die den Ton angeben. Und man hatte in den vergangenen Jahren immer den Eindruck, K+S muss dann schon mit der Preisstruktur leben, die die anderen eigentlich vorgeben.
K+S ist ja ebenfalls wie Rheinmetall börsennotiert. Der Aktienkurs, wir haben es schon vorhin erwähnt, war ziemlich am Boden noch. Wie stark wird die Aktie denn momentan nachgefragt?
Ja, wir haben auch da diesen Corona-Effekt deutlich gesehen, als sich sozusagen auch die Aussichten für die Gesamtwirtschaft wieder erholt haben. Da ist dann auch die K+S-Aktie deutlich wieder gestiegen und so aus dem Kurskeller wieder nach oben gestiegen. Wobei man natürlich sagen muss, ob jetzt die Landwirtschaft tatsächlich wirklich so stark davon betroffen war von Corona, das kann man ja in Frage stellen. Das ist sicherlich eher auf diese allgemeine Aktienerholung nach Corona zurückzuführen.
Wie dürfte die weitere Entwicklung bei K+S aussehen, auch im Zeichen des Ukraine-Kriegs und des Ausfalls von Weißrussland, Belarus und Russland, wenn wir jetzt mal Umsatz, Gewinn und Beschäftigung betrachten?
Das ist ganz interessant. Das Unternehmen sagt nämlich selbst, das ist weit gar nicht klar. Man vermutet, dass es natürlich zu Sanktionen gegen russische, belarussische Konkurrenten kommt, dass da sozusagen Angebot vom Weltmarkt erstmal wegkommt, dass man da vielleicht in einer etwas komfortableren Situation ist als vorher, weil die Förderung auf der anderen Seite gar nicht so schnell, so stark ausgebaut werden kann. Das heißt, da ist das Angebot knapp, die Nachfrage hoch, dann steigen die Preise. Das lässt man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen durchblicken. Da kommt man jetzt in 2022 mutmaßlich doch in eine etwas komfortablere Situation. Und es ist natürlich auch so, wenn wir mal die ganz langen Linien zeichnen über Jahrzehnte. Wir wissen alle, so viele Agrarflächen gibt es auf der Welt nicht mehr. Die werden immer kleiner, weil immer mehr Platz bewohnt wird. Auf der anderen Seite muss die Bevölkerung gespeist werden. Das macht mehr Dünger nötig und das ist eben auch Geschäft von K+S.
Aus dem Börsenstudio der ARD war das Viktor Goitka. Vielen Dank. SWR aktuell Kontext. Anhand ausgewählter Beispiele haben wir gezeigt, was ein Krieg für bestimmte Wirtschaftsakteure bedeuten kann. Auch Profite, höhere Gewinne, mehr Beschäftigung. Was bedeutet dies aber für den Staat? Er schöpft ja durch Steuern Gewinne ab. Wie soll jetzt die Politik auf hohe Profite in Kriegszeiten reagieren? In Berlin ist darüber eine Debatte in Gang geraten. Das Stichwort lautet Übergewinnsteuer. Christopher Jenert berichtet.
Kriegsgewinnlertum darf kein Geschäftsmodell sein. So drückt es der Wirtschaftsminister Robert Habeck aus. Bedeutet übersetzt, Firmen sollten nicht am Krieg verdienen. Weil sie es aber doch tun, gibt es Forderungen, die zusätzlichen Gewinne abzuschöpfen. Wie zum Beispiel hier von linken Fraktionschef Dietmar Bartsch im Bundestag.
Shell und Co. machen sich zur Freude ihrer Aktionäre die Taschen voll. 200 Milliarden Gewinn schätzt die Internationale Energieagentur für dieses Jahr. Beenden Sie diese Abzocke, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine Übergewinnsteuer, wie sie im Übrigen in anderen europäischen Ländern, die sogar konservativ regiert sind, wie Griechenland oder Italien, bereits vorhanden ist.
Angesprochen sind neben den erwähnten Ölkonzernen aber auch Rüstungsfirmen oder die, die an steigenden Lebensmittelpreisen verdienen. Wie das aber in der Regel so ist in der Opposition, es bleibt bei Forderungen. Ohne die Regierung ist normalerweise nichts zu machen. Praktischerweise gibt es diese Forderungen nach der Übergewinnsteuer aber auch aus den Reihen der Grünen, zum Beispiel von Parteichefin Ricarda Lang.
Wenn es offensichtlich ist, dass einige Konzerne wissentlich und vor allem übergebührlich am Horror dieses Krieges verdienen, wann sollten wir doch eine Übergewinnsteuer einführen, die genau dem aktiv entgegenwirkt und dafür sorgt, dass auch die sich finanziell daran beteiligen, dass wir alle gut und vor allem mit einem stärkeren Zusammenhalt durch diese Krise hindurchkommen.
Auch der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich bisher eher als Freund dieser Idee gezeigt. Zuletzt auch nach der Klausur der Bundesregierung in Meseberg.
Die Abschöpfung von Übergewinnen ist, finde ich, noch immer ein wichtiges Thema und ist auf der Agenda.
Das Problem, die FDP zeigt sich wiederum nicht als großer Anhänger der Idee. Und auch das hat sich bei diesem Termin in Meseberg gezeigt.
Als für die Steuergesetzgebung fachlich zuständiger Finanzminister möchte ich allerdings vor Ideen einer sogenannten Übergewinnsteuer warnen. Solche Konzepte hat es bereits in den 70er Jahren in der Diskussion gegeben. Sie sind nicht umgesetzt worden. Alleine deshalb, weil nicht klar identifiziert werden kann, was ein Übergewinn ist und welcher Effekt damit verbunden wäre.
Und da scheint Christian Lindner möglicherweise einen Punkt zu haben. Der Chef des IFO-Instituts Clemens Fuest sieht das nämlich ähnlich. Als Beispiel nennt er Firmen, die für Krisensituationen Waren auf Lager halten. Die seien dann logischerweise teurer, was aber nur ein Ausgleich für die höheren Kosten sei, so seine Argumentation. Auch andere Wirtschaftswissenschaftler denken in diese Richtung oder auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Er hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und sieht Schwierigkeiten, genau abzugrenzen. Wer ist Profiteur des Krieges und wer nicht? Die Diskussionen über Gewinnabschöpfungen sind übrigens nicht neu. Schon zu Hochzeiten der Corona-Pandemie gab es Vorschläge, eine Steuer auf die Extragewinne einzuführen, zum Beispiel für Versandhändler oder Lebensmittelgeschäfte. Passiert ist aber nichts.
SWR aktuell Kontext. Krieg und Profit. Wir haben Zusammenhänge aufgezeigt, ohne moralisch zu werten. Die Politik, das heißt die parlamentarische Mehrheit, muss entscheiden, wie sie damit umgeht. SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon Josef Karcher.